Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans und die, die es noch werden wollen.
Herzlich willkommen an alle, die jetzt hier gerade in das Live-Video hier auf Instagram reinströmen. Ich bin der Steffen vom Trash-Taucher und ich habe, wie angekündigt, heute eine ganz besondere Person hier als zu Gast live. Und zwar darf ich begrüßen Schauspielerin, Produzentin Eva Habermann, schaltet sich hier zu.
Ah ja, ich sag einfach mal okay. Hallo, ich bin Eva Habermann und ich freue mich auch, heute hier bei dir zu sein in der Sendung.
Genau. Und was haben wir heute mit dir, oder was habe ich heute mit dir vor? Ist gar kein großes Geheimnis. Ich habe den Leuten gesagt, hey, es gibt ein paar neuere Filme mit dir, die jetzt auch gerade so in meinem Milieu unterwegs sind, weil ich mich ja sehr, sehr ausgiebig mit B-Movies, Low-Budget-Produktionen etc. beschäftige. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bete mal und schaue mal, ob das was wird. Und es hat funktioniert. Und deswegen, wir wollen...
Ja, aber du musst es gar nicht beten. Du musst es einfach nur anrufen oder mir schreiben. Also es geht auch leichtere. Obwohl manchmal hilft auch beten, aber in dem Fall brauchst du es stolz gar nicht.
Genau. Und wir wollen heute eins einfach mal ein bisschen über dich unterhalten, natürlich, wie du zum Schauspiel gekommen bist, was jetzt so aktuell bei dir alles passiert und so dies und das und Zell und jenes, sagt der Hesse. Und ich würde einfach mal einsteigen. Ich habe mitbekommen, einige Leute, also man kennt dich ja aus Film und Fernsehen, also wirklich querbeet. Ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich sagen kann, kennt keiner, also ob es jetzt im Fernsehen über Tatort oder andere Kriminalformate war oder auch in Filmen oder deine Anfänge. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass du über die Science-Fiction-Serie Lex sehr großen Anklang gefunden hast, auch international. Ich würde dich einfach mal fragen, wie bist du denn eigentlich zum Schauspiel gekommen?
Ach, das ist, gar nicht so kompliziert. Ich komme aus einem sehr konservativen Haushalt. Mein Papa war Anwalt und meine Mutter Hausfrau. Und ich war schon immer gern irgendwie auch in der Schule, irgendwie auf der Bühne oder habe Lieder komponiert mit der Gitarre. Und mir hat es einfach Spaß gemacht, andere Leute zu entertainen. Und dann habe ich so mit 12 überlegt, ich will unbedingt Schauspielerin werden. Aber auch, weil ich damals schon sehr theaterbegeistert war und mein Papa hatte mir so ein Abonnement geschenkt, wo wir dann regelmäßig in Hamburg ins Theater gegangen sind. Und das hat mich so beeindruckt, ja, einfach zu jung noch, ich war 15. Und dann bin ich auf dem Rückflug, saß ich neben Ralf Bauer, der auch im Endcasting war und dann genommen wurde für den männlichen Part. Und der hat mir eben empfohlen, hat gesagt, du brauchst Sprechunterricht, also Atemunterricht und Schauspielunterricht. Und dann habe ich wirklich angefangen, so mit 15 habe ich dann angefangen, jede Woche das zu machen, wie so ein Programm, um mich möglichst auch gut drauf vorzubereiten. Ursprünglich wollte ich auf eine Schauspielschule, aber dann hatte ich so viel zu tun, dass es blöd gewesen wäre, das einfach wegzuwerfen, weil die Chancen ergeben sich ja nicht immer so gut.
Und das heißt, hattest du einen Plan B, wenn es mit dem Schauspiel nicht geklappt hätte?
Nee, ich hatte keinen Plan B, aber das ist, glaube ich, auch eine Sache. Im Prinzip, du kannst dich ja dann irgendwann umentscheiden, wenn du sagst, auch irgendwie passt das ja gar nicht. Aber ich wollte das so unbedingt und mein Ziel war eigentlich nur überhaupt mal ins Fernsehen zu kommen. Also ich will einfach mal im Fernsehen sein. Frag mich nicht warum. Aber so, dass es war total, also waren da 2000 Leute insgesamt beim Casting, weil sie wollten entweder die englische oder die deutsche, also es war eine Co-Produktion zwischen Kanada und Deutschland und sie wollten entweder die deutsche Hauptrolle besetzen mit dem Deutschen oder es war also quasi noch nicht ganz festgelegt, ob man einen männlichen Part spielt, dann wäre es natürlich nicht geworden. Aber ich bin reingekommen beim Casting und dann hat der Casting-Direktor so zu mir gesagt, it's you, you are them. Und ich so, was? Und dann habe ich dann eben noch die Casting-Szene gespielt und es war eigentlich dann schon irgendwie klar, also auf jeden Fall sagte er das zu mir, was sehr ungewöhnlich ist. Nach Hause kam zu meiner Mama und ich stand heulend vor der Tür, weil ich so überwältigt war. Und sie hat erstmal mich in den Arm genommen und gesagt, Evchen, ist doch nicht so schlimm, das kann ja mal passieren und so. Und ich habe gesagt, nein, ich will mich nicht. Ich habe vorhin noch gesagt, dass Lex meine erste Berührung war mit Trash, so wirklich. Und das hat so Spaß gemacht. Deswegen hat mich das vielleicht auch so ein bisschen geprägt, weil Trash immer so was Besonderes hat. Ich denke auch, das hat viel damit zu tun, dass man bei Trash-Filmen oder Trash-Serien einfach freier sein kann und einfach auf den Putz hauen kann, also was anderes machen kann und auch sagen kann, wir wollen gar nicht seriös sein, wir wollen Spaß haben und was zeigen. Und natürlich hat man ja nicht das hohe Budget von den amerikanischen Produktionen und muss deswegen auch so ein bisschen, weil ich meine, so ein super geile gebaute Kulisse ist was anderes, als wenn du irgendwie klein irgendwas aufbaust. Und
Ja,
deswegen
klar.
hat Trash schon immer so eine Art Charme von self-made und da stehen halt auch Leute dahinter, die sagen, ich will es unbedingt machen und auch nicht wegen des Geldes, weil Geld ist da eigentlich normalerweise nicht vorhanden.
Ja, das stimmt. Also das heißt, da war schon früh die Liebe für den Low-Budget-Film oder Serie war schon da.
Ja, das Verrückte ist wirklich, es ist so, teilweise, wenn Leute gut bezahlt werden, sind sie echt abgestumpft, so ein bisschen, auch ich drehe das halt mal, um Geld zu verdienen. Wenn aber Leute überhaupt bereit sind, da etwas mitzumachen, wo sie also vielleicht einen Bruchteil einer Gage bekommen oder sagen, gut, wir wollen dann unsere Gage haben, wenn der Film Geld einspielt, dann machen sie es wirklich aus Leidenschaft und das ist eine andere Energie, eine andere Herangehensweise und solche Drehs sind auch meistens sehr viel abenteuerlicher.
Ja, das stimmt. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, also Lex war ja so ziemlich der Anfang von deiner Karriere,
Ja.
auch so international gesehen. Du hast ja dann jetzt noch ein paar Jährchen dazwischen auch, wo du sehr, sehr viel gemacht hast. Und wie kommt es, dass du jetzt wieder zurück quasi zum Trash oder zum Low Budget gekommen bist?
Also ich beobachte dann nochmal diese Möwe. Ich glaube, ich kann mitmachen. Vielleicht hat sie ja irgendwas zu sagen gleich. Es ist so, ich bin ja auch aus Lex damals ausgestiegen. Es hat sind dann 2 Jahre ins Land gegangen, bis sie wollten, auch wegen des Budgets, das sie erstmal bekommen mussten. Und ich hatte halt in der Zwischenzeit dann sehr viele Rollen schon in Deutschland, hat auch schon für eine Serie unterschrieben, also für die Strandklicke und konnte und auch gar nicht so zurück, weil ich damals dann das Gefühl hatte, also ich hätte es wahnsinnig gern gemacht, aber es war auch einfach zu spät dann dafür. Und für mich war auch immer, ich war jetzt nicht jemand, der sagte, ich muss irgendwie nach Hollywood, sondern dachte, ich möchte in Deutschland drehen. Und war auch, also hier waren halt auch meine Freunde und meine Eltern. Ich war auch sehr so familiär. Und dann habe ich einfach hier sehr viel gedreht. Aber ich habe hier sehr viel gedreht, was die Besetzer in mir gesehen haben. Halt, Elche, lieb, freundlich, die ideale Schwiegertochter. Wo alle sagen, ach mein Gott, dann verliebt sie sich in den Falschen. Und Gott sei Dank findet sie dann den Richtigen, der zwar arm ist, aber liebenswert und auf einmal natürlich ein Riesenerbe bekommt. Das geht ja immer alles gut aus. Und in Deutschland wird halt auch nicht so viel Trash, also jetzt in der Independent-Szene schon. Aber ich fand das halt auch super damals, habe dann auch Geld verdient gleich und war dann halt auch echt, wenn man dann irgendwie ein Angebot nach dem anderen bekommt, dann macht es auch echt Spaß. Und es ist halt so, als Schauspielerin, die Angebote werden weniger. Also auch gerade so in meinem Fall, weil ich ja halt auch mal so für jung, sexy, blond stand. Und irgendwann kannst du dich nicht mehr irgendwie, siehst du dich selber ja auch nicht mehr so. Und ich wollte dann halt auch, also ich habe immer noch gedreht oder besonders auch viel Theater gespielt. Und dann habe ich in einem Trash-Film mitgespielt, in Trolls World, voll vertrollt. Und da habe ich die Hauptrolle gespielt, ein total verrückter Film. Den kann man auch derzeit erwerben auf Amazon und iTunes und Apple TV, was es alles so gibt. Oder man kann ihn auch online sehen, worauf wir auch sehr stolz sind. Weil es war nach diesem verrückten Film so, dass ich habe mich sehr gut verstanden mit dem Regisseur und auch mit dem Produzenten. Und die beiden haben mich so ein bisschen an Bord geholt. Und dann hatte ich sozusagen für mich, ich habe dann auch immer, bin nach Baden-Baden gefahren, habe da mitgeholfen und auch Texte geschrieben, hatte total Spaß daran. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie viel, also weil normalerweise hast du so als Schauspieler das Gefühl, Produzent ist irgendwie war ganz was anderes und das kannst du niemals machen, weil ein Film machen, also ist auch so ein bisschen Mut. Und ich habe die auch so bewundert dafür, dass ich gesagt habe, boah, das will ich auch. Und nachher war es halt ein bisschen problematisch, weil das Geld zu Ende ging und die Firma leider auch den Bach runter. Und dann habe ich mit dem Produzenten, mit Alexander König, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hatte, haben wir dann unsere eigene Firma gegründet, nämlich die Phantom Film, die sich so ein bisschen auf die Fahnen auch geschrieben hat, dass wir machen wollen, was wir, wozu wir Lust haben. Also auch gerade solche Sachen, wo du jetzt in Deutschland niemals Förderungen bekämst dafür. Oder also eben, wo Leute sagen, sag mal, habt ihr einen Knall? Und ja, dann haben wir halt ein bisschen Knall. Ist ja auch nicht schlimm.
Genau. Phantomfilm, das, ihr habt ja auch jetzt den neuesten Zist dann mitproduziert. Und ihr seid ja eine relativ junge Produktionsfirma. Und du hast gesagt eben, ja, einfach um die Filme zu machen, die keiner machen will.
In Deutschland gibt es genau. Eine Angst davor, weil sie sagen, ach, das ist ja nicht... Also wir sind halt schon noch so ein Land von Dichtern und Denkern und das ist halt so ein bisschen, wo die sagen so, was denkt ihr euch eigentlich? Was macht ihr da? Zum Beispiel Trolls World wurde so ein bisschen beschrieben als Disney-Märchen, das auf Ecstasy ist. Also so, also ich sage, this, a fairy tale going, a fairy tale on Ecstasy. Was ein bisschen merkwürdig ist, aber weil es hatte, glaube ich, mit Ecstasy sehr wenig zu tun, außer dass da lauter Leute zusammengekommen, die alle so ein bisschen so waren. Und es hat echt Spaß gemacht.
Genau. Und ich glaube, das gehört ja auch dazu, dass man so ein bisschen crazy vielleicht ist. Ich habe mir mal euer Making-of angesehen, auch gerade von dir, mit irgendwelchen Vorbereitungsgymnastikübungen, um so in Schwung zu kommen. Wie hast du dich auf so Rollen, die ja wirklich sehr extrem übertrieben sind, vorbereitet?
Also du wirst lachen, ich habe mir wirklich ein ganzes Rollenbild erschaffen, das mache ich immer für meine Rollen und habe mich wirklich, weil du stehst ja hinter deiner Rolle und auch wenn alle anderen sagen, das ist ein böser kleiner Troll, weil eigentlich bin ich ja ein Troll. Also erstmal bin ich Vanessa Meyer, die ich bin, muss ich mich nicht so viel verändern, ist halt so eine verrückte Rübnudel und irgendwie hat gerne Spaß. So dass man am Anfang auch gar nicht merkt, dass sie von einem Troll besessen ist, weil sie eh immer ein bisschen merkwürdig ist. Und bei dem Troll war es halt so, ich habe mir auch einen Namen für den überlegt und der war also Gudrop. Offiziell hieß er aber Gormos. War mir gar nicht klar, aber ich finde den Namen extrem ähnlich. Ich finde das sehr witzig. Und dann habe ich mit meinem Schauspielcoach geübt, wie sich so ein Troll fühlt, wie er so durch die Gegend trampelt. Weil das ist ja das Witzige, wenn du dann also quasi eine Frau spielst, die ist ja eigentlich innerlich besessen von einem Troll. Und das ist wirklich, das hat so Spaß gemacht. Und was wir eben auch gemacht haben, wir haben auch gesagt, ja, und dieser Troll ist einfach nur stinkesauer, weil den hat man 700 Jahre unter die Erde eingebuddelt. Und wenn du mal 700 Jahre irgendwo eingebuddelt warst, was hoffentlich keiner von uns war, hast du richtig schlechte Laune. Und er kommt quasi wieder raus durch einen Zufall, also eben weil er bei Bauarbeiten entdeckt wird. Und er hat einfach wirklich die Faxen dickel, sagt, er macht die ganze Menschen platt. Und er hat den Plan, ein Tor zu einer anderen Dimension zu öffnen, um seine ganzen Kumpels hierher zu holen und dann natürlich die Weltherrschaft zu ergreifen. Trolls für alles und Freiheit für die Trolle. Und naja, und er braucht dazu, erzähle ich noch kurz, drei Zutaten. Er braucht ein magisches Buch, schwierig. Er braucht. Es muss genau an Mittsommernacht passieren. Schwilkse, er muss eine männliche Jungfrau finden. Auch nicht so einfach. Vielleicht war früher alles ein bisschen einfacher, aber jetzt irgendwie nicht so. Und ja, das war eine unglaublich tolle Rolle. War echt schön. Mhm. Aber ihr könnt euch, also könnt ihr zum Beispiel auch noch, wir haben so einen YouTube-Channel, der heißt Phantomfilm GmbH. Da siehst du auch ganz viele Interviews von allen Schauspielern. Wir hatten auch Ralf Bauer dabei und Desiree Nick und Kati Karrenbauer und also sehr viele bekannte Schauspieler, die auch alle sich ganz positiv dazu geäußert haben, weil sie alle gesagt haben, cool, wir können endlich mal was komplett anderes machen, als wir sonst machen, weil darum ging es mir auch. Endlich mal ausbrechen und Lust haben und Spaß haben daran, was man macht. Also habe ich sonst auch, aber das ist halt, was
genau.
Du einfach wirklich crazy sein kannst.
Genau. Und ihr habt ja auch Trolls World so ein bisschen als den geistigen Fortsetzer von Troll 2 gemacht. Den, den Best Worst Movie aller Zeiten. Und ihr habt ja sogar George Hardy aus den USA nach Baden-Baden eingeflogen und habt ihn da in seine alte Rolle gesteckt. Wie war das denn, mit George Hardy zu arbeiten?
Ja. Also erstmal finde ich die Entstehungsgeschichte total verrückt auch. Es ist alles, glaube ich, soll jetzt nicht so oft verrückt sagen, sonst haltet ihr mich noch verrückter tatsächlich. Also die beiden Produzenten, beziehungsweise Erik Hordes und Alexander König, die haben die Nummer rausgefunden seiner Zahnarztpraxis, weil der ist mittlerweile als Zahnarzt tätig, war vor auch. Er hat ja bei dem Casting für Troll 2 einfach nur mitgemacht, weil seine Kumpels sagten, versuch doch mal. Und die haben ihn angerufen, haben ihn gefragt und er meinte, ja klar, mache ich. Und dann ist er wirklich, das ist der, er ist so ein herzlicher, süßer Mensch. Der ist wirklich, der hat so das Herz am rechten Fleck, ist so wahnsinnig, überschüttet alle Menschen mit Liebe und Freundlichkeit. Also der ist wirklich ein ganz, ganz besonders herzlicher und toller Mensch. Und da könnte ich auch kurz die Brücke schlagen zu Süst. Das Interessante nämlich daran ist, ohne George Hardy würde es Süst nicht geben. Weil
Ach
George
ja.
Hardy ist nicht nur ein herzlicher Mensch, sondern er mag auch gern Sachen vorantreiben und er mag gern Leute connecten. Und der Regisseur von Syst, mit dem hatte er gedreht bei einem anderen Film, bei Texas Cotton. Und mit mir hatte er gedreht bei Trolls World, also mit mir und Alex. Und da wir dann immer noch danach befreundet waren, hat er sich in den Kopf gesetzt, ich möchte wieder mit der Eva spielen und mit dem Tyler drehen. Dann lasse ich die doch beide mal aufeinander los. Und er hat uns dann in Cannes miteinander bekannt gemacht und das war total cool. Und er hat wirklich so, ich zuerst, boah, ein Film mit Zysten, die explodieren, eine Zyste, die sich zu einem Zystenmotte. Ich sage so, oh bitte, das ist doch widerlich. Also nein, das wird so ganz im Stil eines Monster-Movies, so ein bisschen old-fashioned, 60er Jahre, alles so handmade. Du siehst also auch, dass das jetzt nicht eine perfekte Zyste, also ja, und er meint auch, Pimpelpopper kommt so gut an. Ich habe mir erstmal mit Dr. Pimpelpopper dann mal angeschaut und dachte,
Oh Gott.
mir gleichzeitig dachte ich, Und ja, und auch wirklich durch seine Sturheit hat er dann irgendwann, wir waren dann bei ihm zu Besuch, der Alex und ich, und dann hat er auf einmal dann kam Tyler auch vorbei, und dann lag das Drehbuch da. Doch, wir machen jetzt einfach mal eine Leseprobe, so ein bisschen, du musst jetzt da mitmachen und ihr müsst den produzieren mit Phantomfilm. Und dann war das so nett und so spaßig und ich wollte sehr gern wieder mit George drehen, weil George ist so ein Naturtalent und es macht so Spaß, weil der ist so offen wie ein Kind. Und bei Sist spielt er ja den wirklich sehr bösen, egomanischen, verrückten Professor, also Hautarzt. Und der hat wirklich teilweise zu mir gesagt beim Drehen, Eva, ich habe Albträume, ich habe so ein bisschen Angst vor mir. Irgendwie, ich wusste gar nicht, dass ich das so in mir habe. Das ist ja
Oh Gott.
schlimm. Ich bin ja so böse. Ich so, Mann, das ist doch gar nicht, dass du böse bist. Du darfst jetzt wirklich, du hast einen Freifahrtschein, einfach mal richtig böse zu sein. Mach doch. Also wirklich, das ist doch cool. Du tust ja niemandem was, du spielst nur eine Rolle und zwar so gut, wie du kannst. Und das war echt witzig, also was ihr da alles gebracht habt. Wir haben alle wirklich gestaunt.
Ja, das stimmt. Also ich konnte ihn ja zum Glück schon sehen. Also an alle da draußen, freut ich euch auf Zist. Also so ein richtig schönes, ekliges Creature-Feature, so wie man ihn, glaube ich, schon ein bisschen länger nicht mehr bekommen hat. Also auch, soweit ich gesehen habe, sehr viel praktische Effekte. Du hast auch sehr viele Szenen, in denen du mit ekliger Eiterflüssigkeit übergossen und bespritzt wird. Also
Ja, das Interessante ist so, als selbst wenn du da dabei bist, findest du es gar nicht so eklig, weil du halt weißt, neben dir stehen dann die VFX-Leute, also Special Effects-Leute. Ich will euch da gar nicht irgendwie also die Illusion nehmen, aber die stehen halt da mit dem Schlauch, da viel zu stark, dann wirst du völlig weggeblasen. Also es passiert da jede Menge Unsinn. Und dann ist es auch nicht so schlimm, also für mich selber. Also ich habe da nicht gelitten dabei. Und
Das ist gut.
aber ich fand es ganz witzig. Wir waren ja auch beteiligt an Sky Sharks. Dieser Film kommt am 26. August ins Kino. Haben wir also co-produziert. Da hatte ich auch mitgemacht. Und ich habe immer so das Bedürfnis, dass auch etwas fertig wird. Und wenn dann ich einfach die Leute mag, dann mag ich auch einfach sagen, komm, wir helfen euch jetzt. Weil irgendwie, man muss sich auch immer gegenseitig helfen in der Independence-Szene, weil sonst kriegt man nichts auf die Reihe. Weil es wirklich schon immer ein harter Weg ist, mit sehr viel Ups und Downs, dann denkst du, oh, es wird nie mehr was, dann fehlt das Geld, dann musst du jemanden finden, der einem da hilft, dann, weil die meisten Leute halt, sobald sie ein hochbezahltes Angebot haben, springen dann ab und sagen, nö, ich mach's, das ist, es ist wirklich, es ist aufregend, also auch insgesamt so einen Film auf die Beine zu stellen oder dann auch fertig zu machen. Aber es ist schön.
Das ist die Hauptsache. Genau, Sky Sharks wurde ja auch schon mehrfach jetzt verschoben. Ich hoffe jetzt wirklich, dass er Ende August wirklich im Kino starten darf,
Am
weil.
26. August. Ich hoffe so sehr. Das Ding ist nur, ich muss mal kurz erklären, der kam jetzt mittlerweile auch schon auf der ganzen Welt raus. Also Japan, Amerika, es ist wirklich ätzend, weil natürlich die Leute dann in Deutschland den Film importieren, was natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, weil Sony, die den eben mitfinanziert haben, die haben gesagt, das ist ein Kinofilm, wir bringen den im Kino raus. Und Corona, damit konnte ja keiner rechnen. Und deswegen wurde er immer wieder verschoben. Ich habe Angst, dass die Leute schon gar keinen Bock mehr drauf haben, weil die sagen, der kommt ja eh nie, wann kommt denn der? Und das ist halt wirklich blöd, weil das war ja auch so ein Crowdfunding-Projekt und auch besonders die ganzen Crowdfunder haben gesagt, sag mal, also wir glauben schon gar nicht mehr dran und was soll das? Wir wollen jetzt endlich unser Projekt sehen, wir wollen jetzt endlich eine DVD haben. Es ist aber so, das gibt's halt dann erst, wenn es fertig ist. Und jetzt ist auch alles fertig und man darf die ja auch nicht en masse jetzt überall rausschicken, weil du kannst dir denken, fast jeder Film, also du wirst jeden Film gerippt im Internet finden. Und zwar jeden, ist ja so einfach. Und wir fanden auch 3 Tage, nachdem unser Film Trolls World Premiere hatte in den USA auf DVD, wir fanden ihn 3 Tage später auf Russisch in Russland. Und das hat dann irgendwie jemand so irgendwie verändert. Also hat immer so den Ton runtergezogen und dann eben so laut drauf gesprochen auf Russisch. Haben sogar verschiedene Stimmen gehabt, aber es wurde nicht, sondern so ein bisschen drüber gequatscht. Was also wirklich, das war total witzig. Wir haben dann auch gerade, wir haben auch selber den Film gekauft für ich weiß nicht, was man da zahlt, aber für $2.50. Haben es dann an unseren Vertrieb geschickt und haben gesagt, guck mal, jetzt habt ihr ein Demo an, damit könnt ihr es jetzt quasi nach Russland verkaufen, dann sehen wir ihn auf dem Film auf Russisch. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Das fand ich total abgefallen, dass ausgerechnet Amerika und Russland unseren Film als erstes gezeigt haben. Das fand ich sehr, sehr, sehr merkwürdig.
Ja, die Leute tun alles, damit sie den Film auch bei sich zu sehen bekommen. Mich würde mal interessieren, wie ist denn dein Bezug oder euer Bezug so zu den Fans? Weil es gab ja auch bei Trolls World eine Crowdfunding-Aktion hintendran. Wie wichtig sind euch die Fans, die hintendran stehen?
Du, die Fans sind die allerwichtigsten, weil A, hätte es ohne diese Fans oder ohne das Crowdfunding den Film nicht gegeben. Und natürlich willst du dich auch bei denen bedanken, dass sie dir auch ermöglicht haben, diesen Traum zu verwirklichen. Und wir haben dann auch alle die eingeladen zur Premiere. Es gab so interne Premieren, weil das wurde ja nicht, also Trolls World war nicht fürs Kino gedacht. Und wir haben auch DVDs verschickt. Und das ist dann natürlich 5 Jahre später ein bisschen schwierig, wenn es dann fertig wird, weil oft sind die Leute dann leider schon verärgert. Aber das ist auch halt das fehlende Wissen, dass eben normal Film wird fertig irgendwie einem Jahr. Aber da steht ja auch schon alles. Und bei so einem Trash-Film, Independent-Film, machst du einfach so volles Risiko voraus, einfach nur rein, egal was ist, und ich will das jetzt. Und dann wunderst du dich manchmal nach ein bisschen, dass man doch irgendwie Geld braucht, um einen Film fertig zu machen. Aber also uns, hey, ohne die Fans gäbe es uns nicht. Und ich würde auch keine Filme machen wollen, die jetzt nur ich zu Hause. Das ist auch ein bisschen am vorbei.
Ja, ich habe gehört, es gab bei den Crowdfunding-Aktionen, ihr wart auch sehr kreativ und habt euch da auch verschiedenste, man muss ja immer auch was bieten dann als Prämie oder so. Und es gab da scheinbar, ich habe nur gelesen von deiner Geschichte, dass du dich auch quasi versteigert hast, in Anführungszeichen. Was hat's denn damit auf sich?
Mich wollte aber keiner haben. Ohne Mist, es stand auch in der Zeitung dann, keiner wollte ein Date mit Eva Habermann haben. Das fand ich etwas irritierend. Ich war auch ungefähr 2 Wochen lang beleidigt, aber naja. Es war halt aber auch so, dass der Preis sehr hoch gegriffen war. Vielleicht hätte ich dann noch andere Services anbieten sollen, die waren aber nicht damit drin. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht, also das war schon echt sehr viel. Das war 1.500 Euro und dann kann ich das verstehen. Wahrscheinlich hätte ich dann, wenn ich für 100 Euro mehrere Dates, 15 Dates verkauft hätte, wären wir weitergekommen damit. Aber dennoch war es, also es war cool, wie viele Leute dann sich beteiligt haben und das möglich gemacht haben. Danke nochmal an alle, die uns unterstützt haben und an uns geglaubt haben. Und wir haben auch alles getan, dass der Film so cool wie möglich wird. Wir hatten zum Beispiel auch, ihr kennt ja vielleicht noch, also aus den 80er Jahren, weiß nicht jetzt, wie alt ihr so seid, aber ich kenne auf jeden Fall noch Jack White, der auch When the Rain Begins to Fall gemacht hat. Und der hat uns wirklich den Titelsong komponiert, Fire, den auch Julian David, der auch mitgespielt hat bei uns bei Trolls World, gespielt hat. Und der hat es gesungen. Und das ist so ein richtig cooler 80er-Jahre-Hit. Und eigentlich hat er ursprünglich gesagt, der Jack White, er macht nichts mehr, weil er einfach jetzt auch in Rente ist. Und da hat er gesagt, doch, für dich mache ich das. Kleine Anekdote, es war dann so, ich bin dann mit den Vorstellungen des Regisseurs da hingegangen, habe ihm so diesen 80er Jahre eher so rockigen Dingen vorgespielt Und dann Jack White sagte zu mir ganz, also in seinem Büro mit den ganzen Platin-Schallplatten an der Wand. Er sagte zu mir, das ist genau die Musik, warum ich damals Deutschland verlassen habe. Ich so, okay, gut, Eva, verschissen. Ich so, naja, trotzdem, danke fürs Angebot, ist ja total peinlich, schäm. Aber am nächsten Tag schrieb er mir eine E-Mail, I had a change of mind und wir machen das jetzt. Und dann hat er das gemacht für uns und ich bin ihm sehr dankbar, weil es ist halt wirklich ein cooler Song. Den hört man auch, wenn man im Menü ist, in einem DVD- oder Blu-ray-Menü hört man auch den Song.
Ah, sehr gut. Also ein richtiger Ohrwurm dann quasi.
Ohrwurm und ein richtiger 80er-Jahre-Hit. Du denkst tatsächlich, es wäre Thomas Anders, der das singt, also mit Dieter Bohlen zusammen, aber man denkt es wirklich, es ist super, als könnte aus den 80ern sein.
Genau. Und mich würde einfach mal interessieren, ich meine, wir haben ja, ihr seid ja eine deutsche Produktionsfirma, aber ihr arbeitet ja auch viel mit den USA und mit Schauspielern und Menschen dort zusammen. Wie sind denn so die Unterschiede, gerade so bei der Resonanz von den Fans jetzt auf dem deutschen Markt und auf dem US-Markt zum Beispiel? Wie wurde der da angenommen, also Trolls World oder Sky Sharks?
Also ich denke, dass die Amerikaner toleranter sind. Also die Deutschen sind dann teilweise sehr viel härter in ihrem Urteil. Die Amerikaner ist eher so leben und leben lassen. Und das ist so ein bisschen, aber wir haben den Film, wir haben ihn ja mit deutschen Schauspielern gedreht, die Englisch sprachen. Dann hatten wir auch teilweise jemand, also der Jiří Labus, der früher Rumborak gespielt hat in der Märchenbraut, der spielt ja auch bei uns mit als Zauberer Wladimir Kaiser, der nicht so richtig viel drauf hat. Also der Zauberer jetzt, also ein erfolgloser. Und wir haben extra das dann dort auch synchronisieren lassen von bekannten Comic-Stimmen, weil du musst halt immer für Amerika gucken, dass es nicht zu fremd ist und dass sie sagen, ey cool, das ist doch der Typ von Dragon Ball, da werden ganz tolle Leute. Das kam aber auch wieder über George quasi mit der Freundschaft mit Tyler Russell, mit dem Regisseur, der dann die Leute auch eben kannte und die uns organisiert hat, weil sonst ist es für dich als deutsche Firma sehr schwierig, in Amerika zu drehen. Du brauchst also so eine Art Servicefirma, die das dann für dich, die halt dort auch ihren Sitz hat. Und wir hatten eben auch ganz tolle Schauspieler, weil es ist in Amerika nicht anders. Wenn du Schauspieler drehen jetzt nicht nur irgendwie Hollywood oder so, sondern wir hatten auch Greg Sestero dabei aus The Room, auch ein sehr vorzeigbarer Trashfilm.
Von Tommy Wiseau.
Darren Ewing dabei. Ja, ja. Oh, der kann Geschichten erzählen. Das ist Wahnsinn. Also der hat ja auch The Disaster Artist geschrieben, der dann verfilmt wurde und auch, glaube ich, auch Oscar nominiert war. Und also das ist ganz krass, wie klein da die Welt ist, weil wir haben immer so einen riesen Respekt vor Amerika und boah, kann ich ja verstehen, aber eigentlich sind das auch Schauspieler wie wir, wenn man uns etwas gibt, was uns reizt, wo wir sagen, hey, das klingt nach Spaß und nach einer Herausforderung, dann machen die das auch. Werden auch Gene Jones, kennt man aus No Country for Old Men, oder Jason Douglas hat mitgespielt bei Walking Dead. Also deswegen, das war echt cool. Aber Darren Ewing aus Troll 2 haben wir auch George zu verdanken. Also George müssten heute eigentlich die Ohren klingen. Ich muss ihn nachher mal anrufen. Weil er wollte mit dem wieder drehen. Er hat ihn 25 Jahre nicht gesehen. Und das war ihre Reunion.
Ach ja.
Uns. Also wir haben wirklich einige vorzeigbare Trash, bekannte Trash-Schauspieler dabei.
Ja, und Darren Ewing hat ja sogar seine bekannte Catchphrase nochmal einbauen dürfen. So viel kann man ja verraten. Fand ich sehr toll.
Ja, ja.
Mal weg von den Fans. Mich würde einfach mal interessieren, ich meine, du bist jetzt, wie gesagt, bist jetzt Produzentin, CEO von Phantomfilm, hast da jetzt auch einige Projekte mit angestoßen. Ihr habt jetzt, glaube ich, vier Filme, wenn ich richtig bin.
Wir haben vier Filme, davon fällt einer aus der Reihe. Nicht in dem Sinn, dass er nicht extrem ist, weil er ist genauso, also ungewöhnliche Kost für Deutschland, weil er eben von Depressionen und Alkoholismus handelt, die Auswirkungen auf eine Familie, wie dann die Familie wirklich auseinanderfällt, weil weder die von den Depressionen betroffen ist, noch der Mann, noch die Tochter damit umgehen kann. Und das war für mich so eine Herzensangelegenheit, weil ich wollte sowas mal in einem Film reintun, wo es aber jetzt nicht so ganz Arthouse ist, wo du quasi das so richtig so reingewirkt bekommst, das Thema. Also gibt ja solche und solche Arthouse-Filme. Aber ich wollte es einfach in einen Film reintun, der eigentlich so Mainstream ist, wo aber dann nach und nach der Zuschauer eigentlich so auch genauso wie die Protagonisten es gar nicht mitbekommt, wie langsam die Lage immer schlimmer wird, wo eigentlich auch niemand es so meint, sondern einfach die Unfähigkeit, miteinander umzugehen und auch über das Thema zu reden. Weil das Thema liegt mir auch einfach sehr am Herzen, weil es ist sehr verbreitet und am schlimmsten ist einfach das Thema, dass halt auch Leute, die an Depressionen erkrankt sind, oft eben dann abgestempelt werden als Loser, als geisteskrank und dass sie es dann verstecken, statt dass sie sich Hilfe holen, weil es ist eine Krankheit wie jede andere, statt dass sie sich Hilfe holen, wird es immer schlimmer und das ist wirklich eine sehr gefährliche Krankheit, weil sich auch viele Leute, also es bringen sich genauso viele Leute um aus Depressionsgründen, wie wir Verkehrstote haben in Deutschland im Jahr. Und das finde ich erschreckend. Und das da möchte ich ein bisschen drauf aufmerksam machen. Ich glaube tatsächlich, der wird eher im Ausland erstmal verkauft werden und dann in Deutschland. Aber das ist immer ganz gut, wenn du was hast, was erst woanders läuft und sagen sie, ist doch schon mal ganz gut gelaufen, dann machen wir das jetzt auch.
Nee, ist auf jeden Fall sehr, sehr beachtenswert, dass ihr auch auf so Themen eingeht und nicht sagt, okay, wir sind jetzt ein reines Trash-Label, sondern ihr sagt ja, ihr wollt Filme machen, auf die ihr Lust habt, die ihr wichtig findet. Und das finde ich, ist, glaube ich, auch erstmal ein gutes Statement, weil ich weiß jetzt nicht, es gibt ja in Deutschland unendlich viele Kleinstproduktionen auch. Da habe ich mich nämlich gefragt, wow, wie will Phantomfilm denn da bestehen? Habt ihr da eine Strategie, wie ihr euch in Zukunft darstellen wollt oder vermarkten wollt?
Also generell denkt das Phantom so ein bisschen out of the box. Ich sage immer, unser heimlicher Boss ist das Phantom, das keiner sieht. Das sagt dann immer, machen wir oder machen wir nicht. Das Phantom ist sehr risikofreudig und das Phantom hat immer das Gefühl, das wird schon alles. Und deswegen bisher gibt uns unser Erfolg in dem Sinn auch recht, weil alle Filme, die wir bisher gemacht haben, bis auch der eine Film eben, Die wahre Schönheit, die jetzt auch erstmal auf Netflix geht, ist jeder Film bisher verkauft und erschienen oder noch nicht erschienen. Also Syst ist noch nicht erschienen. Aber wir sitzen da gerade an der Synchronisation. Und das wird total cool, weil die deutschen Stimmen, wir werden die original deutsche Synchronstimme haben von George Hardy aus Troll 2. Und wir haben eine Synchronstimme, einen Synchronsprecher von Tony Todd, also von Felicity Huffman, also wirklich von tollen Leuten, weil das ist immer sehr wichtig, weil Synchron ist auch so, spielt eine große Rolle, dass die das halt auch wirklich gut machen dann.
Definitiv. Synchronisierst du dich eigentlich selbst?
Ja, ich synchronisiere mich selber, aber das machst du ja oft als Schauspieler, dass du die erste Option hast, außer du kannst es jetzt überhaupt nicht. Aber ich habe dann auch immer fleißig Unterricht genommen. Ich bin ja immer, wenn ich irgendwas will, dann nehme ich auch Unterricht und arbeite daran, weil ich habe großen Respekt vor Synchronsprechern, weil es eine ganz eine andere Art ist, weil du eben nicht komplett frei bist. Und gleichzeitig musst du aber so tun, während du auf deren Lippen quasi genau das sagst, dass es passt, dass du es trotzdem wieder neu spielst und nicht so kopierst irgendwie, dann wird es nämlich nicht gut. Von daher spreche ich mich jetzt hier bei Syst auch selber. Ende des Monats ist soweit. Yippee-yay. Obwohl bei Syst muss ich eigentlich mehr schreien und atmen und oh Gott. Oh mein Gott, sage ich da übrigens auch. Hilfe. Das habe ich auch bald schon, wahrscheinlich wird es langsam ein Running Gag jetzt, weil ich habe das auch bei Trolls World einmal gesagt. Allerdings wird mir dann immer angelastet, dass ich es nicht so schön kann wie Darren Ewing, aber der hat ja auch das Urheberrecht auf Oh my God. Das kann, glaube ich, keiner so schön sagen wie er. Weil er das sagt stimmt. Ja so, Oh my God. Was eben so ein bisschen bekloppt ist, aber der war auch super. Sehr, sehr witzig. Wir schneiden auch gerade so ein Behind-the-Scenes auch für Sis. Das wird dann auf der DVD und Blu-ray drauf sein. Da werdet ihr echt die Leute auch mal sehen, auch wie das alles so, wie die Zyste dann durch die Gegend wackelte, teilweise gegen die Wände prallte. Da war der arme Special-Effects-Typ drin, der Kyle Roberts, der nichts gesehen hat. Und du siehst dann teilweise auch seine Beine. Er hatte so Strumpfhosen an, so gelbe. Du siehst also quasi eine Zyste mit Strumpfhosen durch die Gegend torkeln. Aber dann irgendwann, also ist gut, okay, na, vielleicht nehme ich euch jetzt die ganze Angst vor dem Film, aber der Film ist halt auch eine Horror-Comedy. Auch wenn die Jungs von Sky Shark, der Marc Fese und Carsten Fese, ich hatte denen relativ am Anfang den Film gezeigt. Und man muss sagen, die machen total blutige Filme, also richtig Kopf abschlagen, Innereien fliegen raus. Die beiden saßen kreischend unterm Schreibtisch, ich schieße nicht. Und ich so, komm, jetzt macht ihr immer so einen auf cool und jedes Blut macht euch nichts aus, aber das hier, ey, kommt. Und ja, also zumindest ist er anders. Also ich weiß auch nicht, was er für ein FSK bekommt, weil ich weiß nicht genau, wie man Alter jetzt raten sollte.
Ist immer schwierig mit Körperflüssigkeiten. Also
ja, weil, also sag ich mal, Alter ist ja nicht Blut. Ist ja aber trotzdem egal.
Genau, also sag mal so, wenn es kein Blut ist, ist es der FSK wahrscheinlich sogar fast lieber, weil die sagen, solange es kein Blut ist, machen wir keine 18 drauf.
Ja, das sowieso nicht. Aber ich bin, es könnte eigentlich auch ab 12 sein, weil es sieht eben, du siehst auch, dass es eben dadurch, also jetzt nicht so wie bei Ed Wood, UFOs an Strings. Es gibt eine Szene, wo ich die Zyste, also da ist die Zyste ganz am Schluss, die greift mich so an und ich halte quasi die Zyste so fest und ich musste selber den Kampf spielen. Also ich spiele quasi mit einer, also ich halte sie eigentlich weg von mir und muss gleichzeitig so tun, als wollte sie, also ich bin quasi wie ein Puppenspieler und das macht mich eigentlich ganz gut, weil wenn du es dann so mit einer Kamera irgendwie aufnimmst, die so ein bisschen wackelt, also handheld, dann hatte das was. Und ich habe quasi selber mit mir gekämpft. So. Also wäre hier ein bisschen merkwürdig, so wenn der Löffel mich angreift.
Okay. Ach, Hilfe. Alles gut?
Alles bestens, ja, die Möwe ist immerhin weg.
Die ja, sehr gut, hast du vertrieben. Genommen. Genau, das heißt, wie lange habt ihr an...
Ja, aber sie kennt mich auch schon. Sie fühlte sich nur sicher und unbeobachtet oder dachte, ich bin gerade beschäftigt. Aber ich habe sie trotzdem gesehen.
Das heißt, wie lange habt ihr an Zyst gedreht? Oder wie lange warst du am Set?
Du, ich hatte jeden Drehtag, also sogar noch mehr Drehtage als George Hardy. Der hatte eigentlich, also so mit die Hauptrolle... Ich hatte die zweite Hauptrolle als seine sehr missgelaunte Assistentin, die eben auch ein Riesenproblem mit ihm bekommt, weil er hat eine ganz tolle Maschine, oder er denkt, sie ist ganz toll, so eine Maschine, um Zysten zu entfernen. Auf Deutsch der Wegmacher. Er ist wahnsinnig stolz darauf, er hat sie aber leider schon mal an mir ausprobiert. Ich habe dadurch eine Riesennarbe und habe gesagt, wenn du sie noch einmal irgendjemandem zeigst, dann bin ich weg, dann kündige ich hier. Ich erfahre also an diesem schönen Tag über unsere Rezeptionistin, die auch meine Freundin ist, dass heute schon wieder die Leute vom Patentamt kommen, weil er sie doch nochmal vorführen möchte. Und ich habe gesagt, okay, wenn das so ist, dann kündige ich. Gehe also zu ihm und sage, so, das war's jetzt. Er total gekränkt und wütend und sagt, na gut, dann geh halt. Musst ja schauen, was du tust. Und die kommen dann halt auch. Und dann gerät alles außer Kontrolle, weil ursprünglich hat er also seinen Darren Ewing, der sein etwas fanhaftigen Assistenten spielt, der also alles toll findet, was er sagt, volontiert dann dafür, dass er das ausprobieren lässt, hat aber nur so einen kleinen Pickel und er schickt uns dann währenddessen Mittagessen, also der Dr. Guy, so heißt er, also der George Hardy, und er injiziert in diesen Mini-Pickel so ein Serum, dass er dann wächst und dann kommen wir zurück in eine riesen Zyste auf dem Rücken und dann geht wirklich alles schief. Es ist wirklich widerlich. Und dann geht der Kampf los auf Leben und Tod. Und er natürlich macht dann erstmal, weil er nicht ertappt werden will, weil die Zyste killt dann erstmal zwei von den Patentleuten. Okay, Spoiler-Alarm. Naja gut, ich werde jetzt nicht...
Ein bisschen Spoiler ist okay.
Und er macht dann so eine Art atomarischen Lockdown, was damals ja noch so hatte. Also überall geht alles zu. Das heißt, das Problem ist, die Zyste ist mit uns eingesperrt und wir müssen dann uns gegen eine Zyste wären, die immer größer wird und größer. Und die einfach nur das Bedürfnis hat, alles zu verschlingen und dadurch dann weiter zu wachsen.
Klingt ja ein bisschen nach der Blob.
Ja, es hat was ein bisschen von The Thing und der Blob. Also so ein bisschen eine Mischung. Ich darf jetzt nicht noch mehr darüber verraten. Ist uns echt Spoiler-Alarm. Das wäre blöd.
Ja, man muss ja die Leute ein bisschen anteasern, sagen, hey, das erwartet euch da.
Noch, und dann, wir hatten insgesamt, wir haben 16 Tage nur gedreht, also wirklich sehr kurz. Und da wir natürlich nicht dort ein Gebäude gefunden hatten, was aussieht wie eine 60er-Jahre-Arztpraxis, wurde das alles als Kulissen dort aufgebaut. In einem Warehouse, also in so einer großen Halle, die wir angemietet hatten. Und wir haben gedreht in der drittgefährlichsten Stadt von den USA, in Baltimore, weil die eben auch gerne Filmproduktionen da haben. Da wurde auch House of Cards gedreht, weil sie eben auch gerade das ein bisschen fördern da wollen und einem dann auch ein bisschen vergünstigte Steuern geben, was einem dann dort hilft, weil es gibt in Amerika keine Filmförderung so wie in Deutschland. Und du hast wirklich nachts Schüsse gehört. Also eigentlich immer, wenn, also weil die waren zwar ein bisschen weiter weg, aber es gibt dort Viertel, wo du auf keinen Fall hinfahren solltest, weil da einfach sich Gangs bekämpfen und das ist nicht besonders, da solltest du einfach nicht hingeraten. Aber wir waren eh den ganzen Tag immer im Studio. Also ich wäre noch nicht mal da gekommen, irgendwo rumzufahren oder mich zu verfahren.
Mich würde mal interessieren, weil du hast ja jetzt, wenn man jetzt Trolls World und Sky Sharks und jetzt Cisne nimmt, das sind ja sehr, sehr verschiedene Rollen, die du da spielst. Also in Trolls World drehst du ja, also du spielst ja eigentlich einen Troll, bist ein bisschen am Abdrehen, dann in Sky Sharks bist du ja eine sehr, ja, eine sehr, sehr actionmäßig auch
Eine
unterwegs,
Actionheldin, sag es doch
hast
einfach.
viele,
Und
genau, eine
verwandle mich aber
Actionheldin, mir ist
dann,
das Wort gerade entfallen,
und
genau, eine
verwandle mich auch hier
Heldin.
wieder, und verwandle mich auch wieder in einen Zombie. Also das scheint mir zu liegen, so irgendwie. Also ich habe auch, also ich sage auch immer, wie haben die Jungs mich gefunden für Trolls World? Naja, es gibt halt so Trollagenturen und da haben sie mich her. Da kann man auch Zombies buchen. Also wenn ihr mal Gespenst braucht, Zombie, Hexe, dann müsst ihr einfach da anrufen. Vielleicht sollte ich die noch gründen. Bei Phantomfilmen dann. Hier ist die perfekte Darstellerin.
Nämlich würde mich einfach mal interessieren, wie, also du bist jetzt ja schon wirklich lange im Geschäft und du sagst, okay, man entwickelt ja wahrscheinlich auch eine Routine, auch verschiedene Rollen. Mich würde einfach mal interessieren, so deine Ansicht, wie hat sich denn so das Schauspiel generell vielleicht in den letzten 20 Jahren vielleicht verändert? Also wo du sagst, wow, das war früher ganz anders als jetzt.
Also wir sind sehr viel beeinflusst davon von Amerika, weil es halt wir wahnsinnig viele amerikanische Serien und Filme sehen und die spielen eher so mit Method Acting. Method Acting klingt ganz wichtig, ist aber letztendlich nur, dass du eben in eine Rolle sehr stark reingehst. Also dass du dir eine Biografie schreibst, dass du dir überlegst, warum die Rolle wie ist, was die Rolle will und dass du ganz stark mit Bildern arbeitest, dass du dich da wirklich reinversetzt. Also dass du dir auch schlimme Sachen vorstellst, eigene Erlebnisse, damit eben das auch ganz authentisch rüberkommt. Also wenn du bei der, und ich liebe Rollen, die möglichst intensiv sind und auch wirklich anders sind, das ist auch so ein bisschen meine Rache so am deutschen Fernsehen, so ein bisschen so, wenn ihr die Rollen nicht in mir seht und ich sehe sie halt. Und dann, was soll das? Und ich lasse mich jetzt nicht von euch in eine Schublade tun, sondern dann mache ich das halt selbst. Und du hattest vorhin auch gefragt mit dem Erfolg von Phantomfilm. Wir sind einfach sehr, ja, sehr energetisch, denken out of the box und planen jetzt auch schon wieder diesmal aber so eine YouTube-Series, wo wir das gerade entwickeln, die aber eher so Zielgruppe ist 14 bis 29, die auch wirklich sehr, sehr, also eher amerikanisch wird, weil es geht um drei Jungs, die unbedingt drei Sachen wollen, nämlich was man so will mit 17, 18, berühmt werden, Kohle haben und möglichst viele Girls abschleppen. Alles drei ein bisschen schwierig bei den drei Jungs, weil sie ein bisschen dumm sich noch anstellen, so ein bisschen Wannabe-Machos. Und das macht sie aber auch sehr liebenswert. Das entwickeln wir gerade aber erst. Und ja, dann geht das alles so seinen Weg, dass man dann halt auch einen Sender findet, vielleicht TV Now oder auch Netflix mal gucken einfach. Weil bisher die anderen Sachen haben wir einfach immer gemacht. Wir haben irgendwas gemacht und haben gesagt, ja, irgendjemand wird es schon abnehmen, so. Aber es ist besser, wenn du von vornherein jemand an Bord hast. Das ist dann einfach sicherer, wenn du schon jemanden hast, der sagt, ich will das haben, mach das jetzt für uns. Hier habt ihr ein bisschen Geld, weil sonst ist es wirklich sehr, es ist ein Risiko. Haben ist unglaublich riskant.
Das heißt, wollt ihr euch eher so, also wie siehst du das? Siehst du den, also Phantomfilmproduktionen eher in Zukunft auch im Kino oder seid ihr eher so Streaming, Home Entertainment orientiert?
Ich weiß derzeit gar nicht, ob ich Kino sehe. Also ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Also ich fürchte auch irgendwie, der nächste Lockdown wird auch kommen, irgendwann im Herbst. Also ich denke da erstmal so ein bisschen pessimistisch. Ich lasse mich da lieber positiv überraschen. Aber so also Kino, Theater, alles nicht. Also dieses Jahr, ich hätte auch Theater spielen sollen, wurde auch abgesagt. Also es ist eher kompliziert mit Kino. Aber so, also Video on Demand und sowas, das ist ja auch sehr, also gerade in der Zeit, wo es schwieriger war, jetzt, also wo Lockdown war, haben ja Leute sehr, sehr viel solche Filme konsumiert und ich sehe es eher da tatsächlich, weil die auch die Sehgewohnheit anders ist, dass man einfach sagt, komm, warum soll ich jetzt bloß ins Theater, ins Kino gehen, dann schaue ich mir das doch zu Hause an. Obwohl Kino immer ein anderes Erlebnis ist. Aber ganz ehrlich, ich mag Kino auch deswegen, wenn da halt große, eindrucksvolle Bilder, Landschaften und sowas sind. Sowas, so Trash-Filme kann man auch gut zu Hause anschauen mit seinen Freunden, so ein bisschen Haha, ein bisschen zusammen lachen. Kann man natürlich auch im Kino, aber ich sehe es eher da, generell, was wir so machen. Bin auch für das andere offen, aber ja, es ist gerade sehr schwierig mit der Zeit. Wir hatten wirklich Glück, dass wir noch 2019 gedreht haben, also die wahre Schönheit und Cyst, weil 2020 wäre eine Katastrophe gewesen. Wir hätten bis heute nicht gedreht, weil das ist von der Planung her und jetzt auch mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt, da muss ein Covid-Beauftragter mit am Set sein, jeden Tag Tests machen. Dann hat einmal irgendjemand einen Verdacht, dann fällt 3 Tage der Dreh aus. Das ist für eine Independent-Produktion das absolute, also das Aus. Das ist schlimm. Und deswegen haben wir das auch erstaunlicherweise auch, da hat sich vieles auch einfach gefügt und die richtigen Menschen getroffen zur richtigen Zeit.
Das ist dann, glaube ich, das Wichtigste, dass man wirklich Leute hat, die da Bock drauf haben und auch Fans, die sagen, hey, wir unterstützen euch und ich denke mal, wenn ihr wieder ein Crowdfunding starten würdet, ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass Phantomfilm inzwischen mitmischt und den Markt vielleicht auch ein bisschen aufmischt und man darf gespannt sein, was da noch so kommt. Ich bin es auf jeden Fall. Also ich fand eure Filme bisher immer super unterhaltsam und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Freut euch also Trolls World ist ja schon eine Weile draußen. Freut euch auf Sky Sharks, freut euch auf Cyst, der ja, ich glaube, im Herbst vielleicht
Cyst
kommt.
kommt ich glaube, am 23. Oktober ist es jetzt angesetzt. Also soll auch so
Ah.
um Halloween rum rauskommen, so die richtige Zeit. Der Film ist kurzweilig und also von den Dreharbeiten war das der Film, der mir mit am meisten Spaß gemacht hat. Warum kann ich dir nicht genau sagen, aber es war auch einfach ganz toll, mit George zu spielen. Und es war sehr, ich mag auch sehr gerne im Studio drehen. Im Studio, das ist immer sehr intensiv. So ein bisschen wie am Theater. Man ist so in seinen eigenen Kulissen und man ist dann wirklich in seiner eigenen Welt. Man fährt morgens im Dunkeln dahin. Seinen ganzen Tag verbringt man dann in dieser Hautarztpraxis und geht abends raus. Also es ist sehr intensiv. Und was ich immer merke schon, ist, dass die Amerikaner einfach von dem, wie sie drehen, auch die Kamera, es sieht einfach anders aus. Also es kommt jetzt immer mehr so, wie jetzt auch zum Beispiel die Serie Dark, die aber auch nicht sehr typisch deutsch war, aber Deutschland braucht mehr Mut zu anderen Themen, weil ich glaube auch, dass sie das Publikum maßlos unterschätzen und immer denken, nur mal sicher, es muss immer das Gleiche sein. Und naja, es ist auch so, die Zuschauer, die älter werden, es kommen ja jetzt die ganzen Jüngeren nach, die denken auch anders und die wollen auch was anderes sehen.
Was denkst du, was müsste sich da wirklich, also was würde sich von deiner Seite aus, was müsste sich am meisten ändern, dass der deutsche Markt da so ein bisschen aus der Kiste kommt, quasi so?
Sie müssen weniger Angst haben und weniger, also und mehr auch riskieren, weil wenn du nichts riskierst, kommst du nicht vom Fleck. Weil wenn du immer wieder das Gleiche machst, ja, aber du willst ja auch irgendwie dich weiterentwickeln und sie müssen da neu denken und sonst werden, also das deutsche Fernsehen besonders leider auch, das ist leider, also wenn die nicht umdenken, werden sie über kurz oder lang auf der Strecke bleiben und wir werden nur noch VOD haben. Also ich meine, das ist ganz krass, aber das haben ja auch schon andere Leute gesagt, auch schon vor 5 Jahren, dass der ganze Trend dahin geht, weil wir sind ja auch alle bequem. Also ich mache das ja, Henne, das ja auch, dass man irgendwie, was weiß ich, bei Game of Thrones, dass man irgendwie 8 Folgen hintereinander guckt und am nächsten Morgen dann ein bisschen übermüdet ist. Aber einfach, wir haben ein anderes Konsumverhalten jetzt und wollen ja auch ein bisschen mehr Freiheit als Zuschauer jetzt.
Genau. Super. Dann vielen, vielen Dank, Eva, dass du dir so die Zeit genommen hast und die Laune, hier mitten in deinem wahrscheinlich Urlaub, hier mit uns mal zu reden, mit mir zu reden und einfach mal einfach mal zu erzählen, fand ich richtig spannend. Vielen, vielen Dank dafür.
Bitteschön. Ja, aber ich mache hier auch im Urlaub so ein bisschen Kreativurlaub. Das heißt, ich arbeite ein bisschen mit unserem Drehbuchautor von dieser Jungs-Serie. Das schreibt übrigens auch ein Kanadier für uns, weil ich eben auch, ja, ich mag gern diesen Humor. Bisschen gewagt. Es wird auch viel sein, dass die Hauptfigur viel in die Kamera spricht. So ein bisschen wie bei Big Bang Theory. Es soll einfach anders sein. Ich mag alles, was ein bisschen anders ist. Weil wenn du das machst, was alle machen, das können natürlich andere mit einem großen Budget besser oder so. Aber deswegen ist gerade für eine kleine Firma, würde ich auch jedem den Tipp geben, mach was, wo du einfach sagst, ich mach was anderes. Weil du sollst niemandem gefallen, du sollst was machen, was Leute anspricht und was anders ist und was dir gefällt.
wünsche ich dir noch alles Gute. Lass dir noch ein bisschen die Sonne, genieß sie noch ein bisschen, ärgere die Möwe nicht mehr so arg.
Hey, also einmal komm, die Möwe ärgerte mich, das möchte ich hier mal festhalten. Also wenn man sagt, sie kriegt nichts von meinem Kuchen ab, den ich jetzt gleich essen werde, hihi. Und ja, nein, sie ist wirklich weg. Wir haben sie erfolgreich verschreckt, das ist doch schön.
Gut, an alle Zuschauer, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr so fleißig hier Herzchen geschickt habt und ein paar nette Kommentare an die Eva.
Die Sonne von hier.
Genau, Sonne ins verregnete jetzt haben, Deutschland.
Jetzt haben wir sind umgestiegen auf Spatzen. Guck mal, siehst du den? Möwen-Attack, jetzt Spatz-Attack. Naja, mit denen komme ich, glaube ich, klar.
Verfolgt einfach die Projekte von Phantomfilm, was da die nächsten Wochen, Monate kommt. Ich werde es auch tun. Und dann sage ich, wünsche ich allen einen wunderschönen Sonntag und einmal winke, winke und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke fürs Zuschauen und bis bald.